prüfet alles, aber das Gute behaltet. Ich freue mich, dass wir mit so einem Motto, mit so einem Satz, mit so einer Losung auch in dieses neue Jahr gehen. Das schreibt uns ja keiner vor, aber es ist eine gute Tradition, dass man solche Jahreslosungen raussucht, die einen wirklich das ganze Jahr begleiten können. Für mich ist es beides, also prüfet alles, das klingt erstmal so ein Stück auch ermahnend, also ernst, aber dann eben dieser Nachsatz auch, aber das Gute behaltet. Und ich finde das so fantastisch, auch in dieser Kombination, prüfet alles, das Gute behaltet. Und ich dachte so, gerade in Zeiten von Fake News, oft gezielter Fehlinformation, wie wertvoll ist es dann, das immer im Hinterkopf zu haben. Freunde, wir haben gehört, wir sollen alles prüfen und nicht einfach nur Dinge aufsaugen und aufnehmen, die sie uns irgendwie vor die Augen spülen. Ich habe euch dazu mal ein Beispiel mitgebracht. Diese sympathische Frau, Mitte 30, Anna Musitschuk aus der Ukraine, eine sehr junge Schachgroßmeisterin. Ganz fantastisch, auch ihre Schwester, die ist ein bisschen jünger, sind beides Superhirne, muss man sagen. Sie ist Weltmeisterin im Blitz- und Schnellschach. Ich habe mir da mal ein Video angeguckt, das ist ganz faszinierend. Nun, in den letzten Wochen wurde mir immer ein Bild von Anna Musitschuk vor die Augen gespült in Social Media, wo sie recht leger in einem Top bekleidet drauf ist. Und der Text, der hier vorne steht, dazu, wo es eben heißt, Anna ist jetzt auf dem Weg nach Saudi-Arabien zur Schachweltmeisterschaft, aber sie hat sich entschieden, dort nicht hinzufahren, denn sie möchte als Frau nicht Mensch zweiter Klasse sein, weil sie ihren Kopf verhüllen muss und nur in Begleitung eines Mannes rausgeht. Das las ich öfters, hat mich beeindruckt und dann dieser Zuruf, ja, wir sollen alle so sein wie Anna. Dachte ich, ja, das sind so Slogans, die brauchen wir oft als Gesellschaft. Ja, seid alle wie Anna. Dann las ich auf einer Homepage, die sich mit Faktencheck beschäftigt, dass zwar das Bild an sich echt sei, ist ein bisschen bearbeitet, also nicht dieses, sondern das, von dem ich gerade erzählt habe, und der Text dazu auch stimmt, aber das Ganze ist schon 2017 passiert. Dachte ich interessant und dann habe ich gesehen, der Artikel, dieser Faktencheck, der stammte von Ende 23. Dann dachte ich, das ist doch ein krasses Beispiel. Wir bekommen durch irgendwelche Algorithmen irgendwelche Dinge vor die Augen, als in dem Fall dieses Ereignis, die Anna ist gerade quasi auf dem Weg nach Saudi-Arabien. Und dann lese ich in einem Artikel, der schon über ein Jahr alt ist, dass sich das Ganze vor 7 Jahren zugetragen hat. Und ich fand das insofern krass, weil es nämlich nicht eine ausdrückliche Fake News ist, im Sinne von das Bild ist falsch oder der Text ist falsch, aber der zeitliche Kontext stimmt gar nicht. Und dann frage ich mich natürlich, warum bringt man das dann jetzt bewusst rein? Und da merke ich an dem Punkt, wie viel Manipulation da ist, gerade so in Social Media und wie wichtig es tatsächlich ist, dass wir das für uns beherzigen, prüft aber alles. Also die Geschichte an sich ist wahr, aber der zeitliche Kontext nicht und damit muss man eben sagen, ja, die halbe Wahrheit ist auch nicht die Wahrheit. Insofern diese Jahreslosung finde ich unbedingt zeitgemäß. Also ein Satz, der wirklich auch reinpasst. Ja, wir sollen alles prüfen, sagt der gute Paulus. Der hatte noch kein Facebook und diese ganzen Probleme nicht so wie wir heute. Und insofern finde ich das schon einen mutigen Satz. Prüft alles. Steht auch tatsächlich wortwörtlich so da im Text. Alles. Und ich habe das mal so sacken lassen, habe mir mal so eine kleine Wortwolke gemacht und dachte, wie soll denn das gehen? Ständig soll ich alles prüfen. Als das schreckliche Ereignis in Magdeburg war vor Weihnachten, da habe ich kurz danach einen mehrseitigen Artikel, kann man schon fast sagen, ein Dossier gelesen von einem Terrorismusforscher, der ganz dezidiert aufgezählt hat, wie es dazu kommen konnte, wo irgendwelche Lücken waren und so. Ich habe das gelesen, habe gestaunt. Denke, wow, der Mann ist so kompetent. Wiederum kann ich aber gar nicht nachprüfen, ob alles das, was er schreibt, auch wirklich so stimmt. Ich kann nur sagen, wow, das ist ein Experte. Und mir hat manches geholfen, was ich da gelesen habe. Aber genau an dem Punkt wird mir auch klar, ich kann ja gar nicht alles prüfen. Wie soll ich in dieser Welt, wo die Halbwertszeit des Wissens immer kürzer wird, noch alles prüfen können? Ich habe weder Zeit dazu, noch das Wissen. Ich bin nicht das Superbrain. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht die Lust und die Kraft, immer nur alles zu prüfen. Denn am Ende habe ich so gedacht, ist die Frage, ist das noch klug oder bin ich irgendwann zwanghaft? Wenn ich alles, was ich höre, immer nur hinterfrage und sage, mal Vorsicht, erstmal mit Misstrauen rangehen, erstmal nicht alles glauben, ihr wisst, wo das enden kann. Und wenn man älter wird, merkt man das auch im Alltag, wenn ich immer alles prüfe. Ist der Herd wirklich aus? Habe ich nachgeguckt oder soll ich nochmal nachgucken? Ist das Auto wirklich zugeschlossen? Habe ich auch die Haus, ist der Schlüssel auch hier? Also prüfet alles kann ganz schön anstrengend werden. Und da, glaube ich, sind wir am entscheidenden Punkt angekommen. Die Jahreslosung ist eben nicht ein kluger Satz aus Social Media, sondern sie ist ein Bibelzitat. Und das hilft mir dann immer wieder zu sagen, lass uns mal gucken, wo das steht. Um das mal auch im Zusammenhang einzuordnen, wie hat denn Paulus das damals gesagt? Zu wem hat er das gesagt? Wann und wie? Also den biblischen Zusammenhang prüfen. Und das stand schon vorne, das ist aus dem 1. Thessalonicher Brief im Kapitel 5, mitten in den Schlussworten. Ich fand das so schön, auch im letzten Jahr hatten wir so einen Zuruf, der kam auch aus so einem Schlusswort, aus dem Korintherbrief, und in diesem Jahr ist es eben der Thessalonicher Brief. Und ich möchte mit euch mal diesen kurzen Abschnitt lesen, damit wir das mal wenigstens einmal im Kontext haben und nicht nur diesen einen Vers. Denn Paulus sagt so viele gute Sachen, und ich fange mal an bei Vers 14. Brüder und Schwestern, wir bitten euch, weist diejenigen zurecht, die kein geregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen. Kümmert euch um die Schwachen und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Und bemüht euch vielmehr stets, einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Freut euch immer zu. Betet unablässig. Dankt Gott für alles, denn das ist Gottes Wille und das hat er durch Christus Jesus für euch möglich gemacht. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Missachtet die prophetische Rede nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussehen mag. Also, ihr seht ein wundervoller Text, wo diese Jahreslosung eingebettet ist. Und zwar ein Text, den Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessaloniki. Heute sagt man auch oft Saloniki, eine große Hafenstadt, damals in der Antike, genauso wie auch heute im Norden Griechenlands. Und auch sehr zentral gelegen. Alle, die Handel getrieben haben, die vom Bosporus, vom Osten unterwegs waren Richtung Adria, die kamen quasi alle an Thessaloniki vorbei. Alle, die Richtung über den Balkan in den Donauraum wollten, kamen auch an Thessaloniki vorbei. Eine Hafenstadt zur Zeit der römischen Kaiser, heißt der Kaiserkult, stand über allem. Also für so eine Sekte, die jetzt kommt und sagt, wir glauben an Jesus, er ist Gott, Christus, der Gesalbte, ist das kein gutes Setting in einem Ort, wo der Kaiserkult oder überhaupt im römischen Weltreich vorherrscht. Dann haben wir in Thessaloniki damals zur Zeit des Paulus eine ausgeprägte religiöse Vielfalt. Die Archäologen haben da zum Beispiel ägyptische Heiligtümer gefunden. Griechische Tempel, römische Tempel, ist alles klar. Und ganz besonders steht Thessaloniki für den Dionysus-Kult. Dionysus, griechische Gottheit, steht für Freude, für Wein, für Ausgelassenheit, aber eben auch für sexuelle Ausschweifung, kultisch, für Wahnsinn, für Ekstase. Thessaloniki, so sagt man, so habe ich gelesen, man hat von dort aus einen Blick gehabt Richtung Götterberg Olymp, wo das große Dionysus-Heiligtum auch stand. Also dieser Dionysus-Kult, der war sozusagen gegenwärtig. Also dieses zügellose, ausschweifende Leben, das war gesellschaftlich prägend. Und dorthin kommt Paulus als Missionar. Und was macht er, wenn er in eine Stadt kommt? Er geht als erstes zu seinen Landsleuten, zu den Juden in die Synagoge und predigt ihnen von Jesus, legt ihnen die Schrift aus. Sie warten alle auf den Messias. Paulus sagt, ich auch. Er ist schon gekommen in Jesus. Eine kleine Schar von Juden kommt zum Glauben. Es entsteht eine kleine Gemeinschaft in dieser großen Hafenstadt. Aber die Masse ist erbittert gegen Paulus. Jüdische Traditionalisten, die ihren Glauben in Gefahr sehen. Jetzt kommt so ein Sektierer und bringt unseren Glauben in Gefahr. Was machen die frommen Juden? Sie beschäftigen, heute würde man sagen, ruchlose Leute, bezahlen dafür, vielleicht für Schlägertrupps, um diese Gemeinde zu zerstören. Paulus hat man schon aus der Stadt rausgeschleust, könnt ihr übrigens alles in der Apostelgeschichte nachlesen, ist nicht frei erfunden von mir. Und den Jason, der wahrscheinlich Gemeindevorstand war, Gemeindeältester, den wollte man vor Gericht zerren. Also ihr merkt, die Ausgangsposition für Gemeinde Jesu in Thessaloniki, die war außerordentlich schwierig. Ich habe so gedacht, wie könnte man es vergleichen? Mit uns hier heute ziemlich schwer. Denn heute ist es ja eher so, dass man sagt, ach, so schön, dass du glaubst. Wenn es dir gut tut, dann mach das. Ja? Aber ich dachte so, Gera in den 70ern, wir als Gemeinde haben das schmerzvoll erfahren, wie damals das gesellschaftliche, politische Umfeld war. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es hätte damals, Anfang der 70er, Gemeinde Jesu noch gar nicht gegeben. Und da wäre jetzt ein Paulus gekommen und hätte das offen gepredigt. Ich glaube, 73 war es, da hat man in Chemnitz den nach, ich glaube, Ulan-Ude in der Sowjetunion größte Büste aufgestellt, auf einem 7 Meter hohen Sockel, einen 6 Meter hohen Marx-Nischel, der bis heute dort steht. Das war sozialistischer Größenwahn, Menschenverehrung im Sinne aber nicht des Menschen Marx, sondern der Idee, der Ideologie. Und das war alles christenfeindlich. Ein paar Jahre später hat man in Leipzig, nachdem die Universität schon lange umbenannt war, in Karl-Marx-Universität, das große Relief aufgestellt, zentral, als man die Universität umgebaut hat. Damals auch das schöne Hochhaus gebaut, den Uniriesen. Und ich glaube, 13 Meter breit war das Marx-Relief. Die meisten von euch werden es noch kennen. Heute ist es irgendwo eingelagert. Also stellt euch mal vor, in so einer Zeit wäre Paulus gekommen und hätte das erste Mal von Jesus gepredigt, dann verstehen wir, was passiert wäre. Er wäre nicht auf offene Gesellschaft gestoßen. Also so ungefähr stelle ich mir das etwa vor. Und deshalb bleibt Paulus nichts anderes übrig, als dieser kleinen Gemeinde, die da so zart am Wachsen ist, Briefe zu schreiben. Später schickt er seinen besten Schüler, kann man sagen, den Timotheus, seinen besten Weggefährten hin zu den Thessalonikern, um sie zu ermutigen. Aber selber kann er nur Briefe schreiben. Und wenn ihr mal diesen Brief komplett zur Hand nehmt für euch, dann werdet ihr merken, wie Paulus in diese Situation reinspricht. Er sagt, er ist so dankbar, wie kraftvoll der Heilige Geist bei ihnen in Thessaloniki gewirkt hat. Und obwohl die Gemeinde in Bedrängnis ist, durch den Staat, durch die jüdische Gemeinde, durch den ganzen religiösen Kult, trotzdem haben sie das Evangelium mit Freude angenommen, sagt er. Also für mich ein Ansporn, wo wir heute Freiheit, absolute Freiheit haben. Die hatten damals Verfolgung und haben das Evangelium mit Freude angenommen. Das hat ihr Herz bewegt und verändert. Paulus sagt, ihr habt euch von Götzen abgewendet und euch dem lebendigen Gott zugewandt. In diesem gesellschaftlichen Umfeld. Und ihr seid auch eine Gemeinde, die dem lebendigen Gott dient, die begreifen, dass das nicht nur ein Nischel ist, der da irgendwo hängt, sondern dass dieser lebendige Gott in Jesus auch wiederkommt. Die Gemeinde in Thessaloniki, die hat gelebt aus der Erwartung, Jesus kommt wieder. Und Paulus sagt, demnach war der Brief wahrscheinlich auch ein bisschen später schon geschrieben, als die Gründungszeit, er sagt, ihr habt festgehalten. Euer Glaube ist so stark wie eben auch zu der Zeit, als es bei euch angefangen hat. Und er ermutigt sie, festzuhalten an gegenseitiger Liebe. Und er ermahnt sie, und deswegen war es mir wichtig, euch auch diesen Kontext zu sagen, eben vor diesen sexuellen Ausschweifungen dieses Fruchtbarkeitskultes, der dort in Thessaloniki so gesellschaftsfähig war, so salonfähig, zu sagen, haltet euch davon fern. Das soll nicht euer Leben bestimmen. Und dann eben, ihr seht das vorne nochmal, kommen diese Schlussworte. Diese Schlussworte, wo es Paulus um das geistliche Leben der Gemeinde geht. Und ich finde es so faszinierend in diesem Prüfet aber alles, wo ich zuerst an Fake News und an alles das denke, an den Wahlkampf und an diese unsägliche Propaganda, mit der wir zu tun haben, geht es Paulus eigentlich darum, dass er sagt, ihr liebe Geschwister, liebe Gemeinde in Thessaloniki, betet ohne Unterlass. Das heißt, nicht nur früh mal stille Zeit, sondern lasst das Gebet, die Verbundenheit mit Jesus, euren Alltag bestimmen. Haltet an diesem Jesus fest. Und zwar in einer Dankbarkeit. Seid im Alltag mit Jesus unterwegs. Und dann sagt er, und unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Also behaltet euch das vor, dass dieser lebendige Gott mit euch unterwegs ist und zu euch redet, auf vielfältige Art und Weise. Und unterdrückt das nicht, indem ihr euch permanent durch irgendwelche Algorithmen fortspülen lässt und hier noch TikTok und da noch TikTok, sondern hört auf dieses Wirken des Geistes Gottes. Gebt Gott Raum. Prophetische Rede missachtet nicht. Und da ist nicht gemeint, dass die Gemeinde da sitzt und die Zukunftsdeutung macht, sondern das Hineinsprechen Jesu in meinen Alltag. Was ist heute dran? Was ist nächste Woche dran? Herr, wo willst du mich haben? Was sind deine guten Gedanken für meinen Tag? Und da hinein, sagt Paulus, aber prüft alles. Prüft das alles. Und ich dachte so, was nehme ich mit aus diesem Text? Wir sind als Gemeinde in eine große Freiheit hineingeführt oder vielleicht auch sagen, hinausgeführt in die Freiheit, in Freiheit von Kindern Gottes. Und ich glaube, wenn Jesus sich etwas wünscht für uns als Gemeinde und für uns als einzelne Gläubige, dann ist es vor allem, dass wir geistlich mündige Menschen sind. Nicht in irgendwelchen Abhängigkeiten, sondern dass wir für unser Leben begreifen, wo unser Weg lang geht. Und zwar, um zu prüfen, sagt Paulus, zu unterscheiden, was Gottes Wille ist in unserem Leben, was Christusgemäß ist. Deswegen sagt er zu den Thessalonikern, schaut mal hin, dieser Dionysus-Kult, das ist Gott ein Abscheu. Das ist ein ausschweifendes Leben, das kann nie im Sinne Jesu sein. Deswegen haltet euch davon fern. Also kritisch zu bleiben. Was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich? Dann zweitens dachte ich aus diesen Versen heraus, es geht immer um das Gemeinwohl. Und wenn es um das Gemeinwohl geht, und ich bleibe jetzt mal erstmal bei uns als geistlicher Gemeinschaft, als ein Stück geistliche Familie, dann geht es nicht um mich oder um dich, sondern geht es um uns. Und wenn es um uns geht, dann geht es nie um Macht, Missbrauch oder Manipulation. Dann darf es nie darum gehen, dass man Dinge, die vielleicht richtig sind, in einem anderen Kontext verzerrt darstellt, nur damit am Ende das rauskommt, was ich gerne hören will oder sagen will. Also Paulus warnt uns auch vor Manipulation. Prüft alles. Ich tue mir immer schwer, wenn jemand kommt und sagt, der Herr hat mir gezeigt für dich. Aber prüf das. Denke ich mir immer, Herr, du kannst es mir ja zeigen. Warum musst du es ihm zeigen, dass er mir sagt, dass du es ihm gezeigt hast? Prüft alles. Vorsicht vor geistlichem Missbrauch. Ich hatte das schon öfter mal anklingen lassen. Auch als Gemeinde sind wir da immer anfällig. Und wenn wir in die Geschichte zurückschauen, starke Leiter, das verführt dazu, dass auch Abhängigkeiten entstehen. Und der dritte Aspekt zu eben gerade diesem Wort in diesem Kontext ist für mich, dass Paulus sagt, prüfet, zweite Person Plural, ihr seid gemeint, steht im Griechischen genauso da. Doki mazete, prüft ihr. Also da steht nicht ganz individuell, prüf du für dich und jeder für sich und lasst euch alle in Ruhe, sondern es heißt, prüfet gemeinsam. Und das ist entscheidend, denn es geht in Gemeinde auch immer darum, dass wir zusammen zu einem Konsens finden. Und wenn ein Einzelner schräg unterwegs ist, wie heilsam ist es, wenn es eine Gemeinde gibt, die sagt, du, überleg mal, wenn du das nur so siehst, weil der Herr dir das gezeigt hat und 30 sehen das andere, dann sollte man überlegen, in welche Richtung das geht. Also auch das steckt in diesem Wort, prüfet. Als Gemeinde für uns zu sagen, in diesem Jahr, lass uns diese Jahreslosung auch nehmen, dass wir prüfen, was ist für uns als Gemeinde dran? Persönlich, aber eben auch als Gemeinschaft. Und insofern finde ich, ist es eine wunderbare Jahreslosung. Prüfet alles und das Gute behaltet. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen verdeutlichen konnte, erstens, worum es nicht geht in dieser Jahreslosung, nämlich du und ich, wir sind kein Lexikon. Wir sind nicht Wikipedia, wir sind nicht die große Brockhaus-Enzyklopädie, wir sind nicht Google und wir müssen es nicht sein. Ich möchte euch an dieser Stelle auch entlasten. Ihr müsst nicht immer alles wissen. Wir müssen nicht Antwort auf alle Fragen geben. Und wir müssen vor allem nicht mit der Bibel in der Hand und mit apokalyptischen Texten denken, dass wir nun erklären können, welcher amerikanische oder russische Präsident vielleicht gerade der Antichrist ist. Da gab es schon genug Thesen über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Also wir müssen nicht die Weltlage immer erklären, weil wir sagen, wir wissen es besser. Darum geht es Paulus nicht, wenn er zu den Thessalonichern sagt, prüfet alles. Aber worum es geht, und das möchte ich gerne, dass wir es mitnehmen, dass wir verstehen, wo unser Auftrag liegt. Als Einzelne, als Gemeinde. Dass wir uns immer wieder auch fragen, wo positionieren wir uns? Es gab diese Tage einen Aufruf, nämlich zu einer Kundgebung, und die, die noch vor Jahren mit großem Gegröle durch Gera gegangen sind, mit dagegen, die haben jetzt angefangen, sich etwas zu verändern und tragen das Friedenslicht. Und jetzt sind aber die anderen, die bisher immer das Friedenslicht getragen haben, total aus dem Häuschen, weil sie sagen, wir sind aber doch die Friedensbewegung. Und es kann doch nicht sein, dass die jetzt auf die Straße gehen mit dem Friedenslicht. Und da kam die Frage auch an uns als Kirchen über die ACK, positioniert euch doch endlich. Und ich habe mich sehr gefreut über die Rückmeldung, sei es von der Pfarrerin der Stadtkirchgemeinde, sei es vom Superintendenten, sei es von anderen Pastoren aus anderen Freikirchen, dass wir gesagt haben, ja, wir positionieren uns. Wir als Kirchen wollen immer wieder das Gute betonen. Wir wollen das Licht hochhalten. Wir wollen selbst Licht sein, auch in unserer Stadt. Und wir wollen das auch in unseren Kirchen und Gemeinden predigen. Und das ist auch unser Auftrag. Aber wir sehen unseren Auftrag nicht darin, uns auf die Straße zu stellen und zu sagen, du hast das richtige Friedenslicht von Bethlehem, du hast das falsche Friedenslicht von Bethlehem. Das ist die Friedenstaube der Sozialisten und das ist die richtige Friedenstaube. Das haben wir so als Konsens in der ACK festgehalten, ist nicht unsere Sache. Und da merke ich, wird es konkret, wo wir uns politisch positionieren, also gesellschaftspolitisch, nicht parteipolitisch, wo wir uns positionieren, wo wir hingehen oder wo wir nicht hingehen. Und ich möchte das an dieser Stelle auch sagen, da müssen wir auch in der Gemeinde nicht immer alle das Gleiche tun oder denken. Das darf auch jeder für sich auch immer wieder ausloten. Aber wichtig ist mir, dass es Paulus genau darum geht, dass wir prüfen und das Gute behalten. Wo ist mein Platz? Wo ist unser Platz? Wo ist unser Auftrag? Die Ingrid hat uns am Anfang noch etliche Fragen zur Jahreslosung vorgelesen, in die ich das auch einreihe. Und dann nehmt das mit, das Gute behalten. Ich glaube, das ist wahre Lebenskunst, die unsere Gesellschaft so braucht. Das Schlechte, das behält sich so gern. Das Schlechte sagt sich auch so leicht weiter. Aber wenn Paulus sagt, unterscheidet, prüft, was gut ist und behaltet das Gute, dann glaube ich, sind wir auch fähig, dieses Gute weiterzugeben. In diesem Sinn, nehmt die Jahreslosung mit in ein gutes 2025. Amen.